wie kann ich mit den Verwundungen und Verletzungen des Lebens immer wieder weiterleben, vielleicht sogar wachsen. Ich lebe mein Leben oder das Leben, das für mich so in etwa von meiner Natürlichkeit, von meinem Wesen her bestimmt ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Wolfgang zu. Er erzählt von seiner Absicht, Menschen zu stärken und Gesundheit zu fördern. Mitgefühl und Empathie sind für ihn was ganz Natürliches. Er stellt die Frage in den Raum: Wer bin ich und was will ich in diesem Leben? Erfolg ist für ihn, sein Leben zu leben. Und er lädt dich ein, auf deinen Lebensweg zu vertrauen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, Wolfgang. Ich freue mich, dass du beim Podcast Empathieschenk heute zu Gast bist. Und wie immer am Anfang meine Frage: Womit bist du da? Was ist dein Thema, dein Anliegen? Was ist das, womit du gehört wirst, was dich bewegt?
Ja, hallo Sebastian, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Freude und Ehre, beim Empathie-Schenken dabei sein zu dürfen. Mein Anliegen wäre, mit dir über das Thema Menschsein und das Konstrukt Gesundheit zu reden.
Menschsein und das Konstrukt Gesundheit. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was das im Detail bedeutet für dich.
Also ich hole ein bisschen aus. Ich befasse mich seit 30 Jahren mit den Themen Salutogenese, Resilienz, Invulnerabilität, Stressresistenz, Burnoutprävention, alles wunderbare Begrifflichkeiten, die sich ja mit dem Thema Menschsein, gesundes Menschsein und diesem Konstrukt Gesundheit und Krankheit befassen, und ich immer wieder feststelle, dass sehr wenig Information in der Tiefe über Gesundheit, Resilienz und ganzheitliches Menschsein, ja, vorhanden ist in der Gesellschaft. Was dazu führt aus meiner Sicht, dass wir eben mit einer rapiden Zunahme psychischer und psychosomatischer Erkrankungen zu tun haben und die wenigsten Menschen wissen, was sie da jetzt eigenständig und selbstwirksam tun können.
Also wenn du von Menschsein und Ganzsein und Gesundheit sprichst, dann beschäftigst du dich da 30 Jahren mit bestimmten Themen, Salutogenese, das sind Begriffe, und Resilienz, das sind Begriffe, die habe ich schon mal gehört, stecken aber nicht im Detail drin. Und du hast den Eindruck, dass in der Gesellschaft dafür wenig Bewusstsein ist und dadurch entsteht einfach dann dieses psychosomatische und psychische Kranksein letztlich.
Ja, was dazu führt, dass mittlerweile etwa 50% der Menschen, die zu ihrem Arzt gehen, mit einer psychosomatischen Diagnose entlassen werden, wo gesagt wird, naja, organisch können wir bei ihnen nichts finden. Das wird wohl eher mit der Psyche zu tun haben. Und spätestens dann fällt dir auf, dass Menschen in dem Moment, wo es das Organische verlässt, wo es kein Armbruch, Beinbruch oder irgendwas medizinisch Nachweisbares ist, sie mit großen Fragezeichen unterwegs sind.
Weil es halt nicht mehr so im Außen greifbar ist, nicht? Wahrscheinlich.
Weil es zum einen nicht so sichtbar, so greifbar ist und weil es zum anderen auch in unserer heutigen Zeit noch ein Tabuthema bis hin zu einem Stigma ist.
Also
das Thema Psyche.
Ja, ja, also Psyche an sich oder auch die Diagnose psychische Erkrankung? Oder?
Naja, da gehst du jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Die Diagnose psychische Erkrankung, im Jargon F-Diagnosen, die F-Diagnosen sind im ICD-10 und im DSM und etc., also in diesen ganzen Auflistungen und Diagnosekriterien, diejenigen, die sich mit dem Thema Psyche befassen. Und wenn du heute auch in unserer Gesellschaft im Jetzt und Hier eine psychische Diagnose hast, dann kann es sein, dass du nicht verbeamtet wirst oder dass du eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht mehr abschließen kannst. Und da kommen wir dann schon in die Tiefen, wo es kritisch wird, sich wirklich zu outen mit so einer Diagnose in dem Moment.
Ich glaube, jetzt habe ich eine Idee, was du mit dem Tabu Psyche meinst.
Ja.
Also die Diagnose wäre jetzt quasi das Detail, wo man tief einsteigt, aber Psyche an sich, wahrscheinlich meinst du damit, also ich sehe es nicht, ne, dass man sich in Gesellschaft über das Thema Psyche einfach mal unterhält, ganz neutral. Oder darüber spricht, meinst du das im Sinne von?
Richtig, also ich glaube, dass das zum einen noch nicht entsprechend und notwendig und sinnvoll stattfindet, der Austausch über Psyche. Ja, und zum anderen sind bestimmte Verhältnisse und Rahmenbedingungen noch nicht so, dass wir uns überhaupt in aller Offenheit dazu austauschen können, weil es eben manchmal auch noch gefährlich sein kann, mit so einer Diagnose sich auszutauschen. Ja, und ich ergänze nochmal einen Punkt. Seit 2013 gibt es im Unternehmenskontext, im Arbeitsbereich, die gesetzliche Vorgabe zu einer psychischen Gefährdungsbeurteilung. Mhm. Also früher hat man halt all die Staub, Lärm, Belastungen etc. auf körperlich-medizinischer Art gemessen und musste sich darum kümmern. Und seit 2013 hat die Gesetzgebung gesagt, das machen wir jetzt bitte auch für die Psyche. Und diese gesetzliche Vorgabe wird von etwa einem Drittel der Unternehmen umgesetzt. Ja, das heißt, wir haben offensichtlich noch eine ganz, ganz große Herausforderung mit dem Thema psychische Gefährdungsbeurteilung, nur ansatzweise zu wissen, wie wir damit umgehen sollen.
Also dein Thema ist dann quasi das, ja, lass uns mal über Psyche sprechen und wie kriegen wir das besprechbar? Vielleicht auch sogar, bevor es um Diagnosen geht, ne? Also.
Ja, lass uns über ganzheitliches Menschsein sprechen, wovon ein Teil das Körperliche ist, ein anderer Teil die Psyche ist, und ich ergänze ganz gern die anderen beiden Teile. Wir sind natürlich auch soziales Wesen und wir sind spirituelles Wesen. Und wenn man die vier Aspekte, Bio, Psycho, sozial und spirituell mal wirklich in der Breite, und ich denke da an ein Unterrichtsfach. Ich habe auf LinkedIn vor kurzem eine Gruppe ins Leben gerufen, ganzheitliche Gesundheit als Unterrichtsfach. Ich war sowas von geblättet von den Reaktionen, weil da haben sich innerhalb kürzester Zeit über 200 Menschen gemeldet, die gesagt haben, da will ich dabei sein, da will ich mitmachen. Ich erlebe, wie es meinen Kindern in der Schule geht, ja, und wie das Thema Gesundheit da behandelt wird. Faszinierend.
Ja. Spannend. Also, ich denke gerade darüber nach, dass ich mich ja mit mentaler Fitness beschäftige und dann so denke, ja, also ich sehe jetzt nichts im, sagen wir mal, wenn du hast das Beispiel mit psychischer Gefährdungsbeurteilung oder so gebracht im Beruflichen, wo es gezielt auf irgendwie Fortbildung irgendwas gibt, wo man halt darüber mal nachdenkt, wie denke ich eigentlich und was erzeugt das Denken in mir und wie wird welches Denken in mir ausgelöst und wie kann ich das in welche Richtung bewegen? Das löst es in mir aus, wenn ich dir zuhöre gerade. An Dockpunkt. Ja.
Also unter Psyche würde in meinem Modell, das ich über die 30 Jahre für mich kreiert habe, das Thema Glaubenssätze, Emotionen, Gefühle, komplette Lebenserfahrungen bis hin zu Traumatisierungen und sehr viel innere Kindarbeit laufen. Ja. Ich mach mal den Schwenk zum Thema, warum könnte es wichtig sein, uns mit dieser Psyche zu befassen? Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen ihren Arbeitsplatz nicht, wie häufig vermutet, wegen zu geringer Bezahlung etc. verlassen, sondern wegen zu geringer Wertschätzung. Und bei dem Thema Wertschätzung wäre man für mich schon mal in so einem psychosozialen Themenkreis, ja, der ja weit über Biologie hinausgeht. Ja, wenn du heute in die Unternehmen gehst und fragst, was machen sie aktiv für die Gesundheit der Mitarbeitenden, dann machen die was, aber hauptsächlich auf der biologischen Ebene. Wir haben gesünderes Essen in der Kantine, wir haben Laufgruppen installiert, wir haben Yoga am Arbeitsplatz, wir haben Kontrakte mit Fitnessstudios, wir haben eine mobile Massage am Arbeitsplatz und all diese Themen, aber ganz wenig zum Thema Psyche oder soziales Miteinander von Spiritualität, Schrägstrich Sinnempfinden, mag ich gar nicht reden.
Ja. Also ich merke schon, was dein Thema bewegt, was dein Thema ist, das dich bewegt, ist einfach nach dem Motto, lasst uns mal über die Dinge reden, die jetzt nicht so biologisch sind, sondern auch, was bewegt uns ganzheitlich als Mensch. Lasst uns mal auf das, die Aufmerksamkeit auf das Soziale richten, in der Interaktion, auf, ja, was macht das mit uns im Kopf, Psyche und dann, was wahrscheinlich für die meisten noch weiter weg ist, dann im spirituellen Sinne. Genau.
Ich glaube, dass wir eine wesentlich gesündere Gesellschaft, vielleicht sogar einen gesünderen Planeten hätten, wenn wir uns mehr mit diesem ganzheitlichen Menschsein, und du hast ja einen ganz wichtigen Aspekt, ja, diese Empathie, ist ja ein ganz großer Resilienzfaktor, der läuft eher unter soziale Unterstützung. Die Resilienzforschung hat aber mittlerweile herausgefunden, dass das wahrscheinlich sogar der wesentliche Faktor ist. Er ist nicht der alleinige, aber die soziale Unterstützung hat für unsere Gesundheit. Und wir werden im nächsten Schritt ja jetzt drauf kommen, was ist denn das überhaupt, dieses Konstrukt? Es ist ja ein individuelles Wohlbefinden. So beschreibt es ja die Weltgesundheitsorganisation. Gesundheit ist ein individuelles Wohlbefinden. Die soziale Unterstützung hat da einen riesengroßen Einfluss drauf, wie ich mich individuell wohlbefinde.
Ich erlaube mir mal gerade, ich würde den Begriff oder in Bezug auf Empathie noch weiterfassen. Also ich würde es gar nicht unter Unterstützung eng machen, sondern für mich ist tatsächlich etwas, was ganz Normales. Also weißt du, nicht so was Besonderes, wo man eine Unterstützung bekommt, sonst wäre es ja Empathie-Unterstützer, ist ja ein Schenker, wo ich sage, stell dir mal vor, das wäre ganz normal, dass wir uns empathisch reagieren, interagieren. Ich würde es eher als Teil von Resonanz, also eine Fähigkeit, die uns ermöglicht, in Resonanz zu gehen, beschreiben.
Finde es wunderbar, was du beschreibst, und habe so über die Jahrzehnte für mich den Begriff der Natürlichkeit entdeckt.
Genau.
Ich glaube, dass dieses Mitgefühl in unserer Natur liegt.
Genau.
Normal.
Genau.
Normal ist es gerade eben nicht.
Ja. Deswegen, manchmal erlebe ich Menschen, die sagen, sprich doch mal normal. Und dann sage ich, nee, ich spreche natürlich.
Ja.
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 Genau.
Und dann für jetzt drehen wir mal kurz die Rollen, ne? Frage ich dich mal, wie haben wir diese Natürlichkeit verloren?
Ich habe da so meine Idee, meine Konstruktion, wie ich mir das erkläre. Da würde ich mal so ein Parameter nennen, wie ich würde aus meiner Wahrnehmung beschreiben, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so auf Leistung, Effizienz getrimmt ist. Und was schon greifbar und sichtbar ist, sind halt diese Prozesse und wie laufe ich ab und das alles und Ergebnisse, die ich im Außen sichtbar mache. Das fängt schon mit der Schule an, wie wir so sozialisiert werden, mit Noten, gute Leistungen bringen und dann wird gefiltert und differenziert, da kriegst du die Prägung rein. Aber so das Thema Empathie, Miteinander taucht da nicht so viel auf in der klassischen Schule. Da, glaube ich, fängt das mit an und dann hält man das für normal, wenn man ins Arbeitsleben kommt, bis man irgendwann merkt, ich bin so disconnected, also habe die Verbindung zu meinem Körper verbunden, vielleicht merke ich es gar nicht und kipp vorher vom Stuhl oder ich komme in diese Sinnkrise und fange an, mir was zu überlegen. Also so wäre meine auf die schnelle Erklärung dazu. Mhm. Und was ich im Grunde mache mit dem Empathieschenker, sind ja, eine innere Überzeugung, es anders zu machen und gleichzeitig ein Experiment zu gucken, was passiert. Mhm. Und dann bin ich ganz nah bei der Wissenschaft eigentlich, indem ich soziale Experimente mache, indem ich in solche Sessions gehe. Also am Anfang habe ich gedacht, wie kriege ich denn da meine Folgen produziert mit dem Thema? Und jetzt ping ich Leute in LinkedIn an und denke mir, 95% gehen in Resonanz und es entstehen Folgen. Und mehr als die Hälfte von denen brauchen noch nicht mal ein Vorgespräch, sagen, komm, wir verabreden uns, wir legen los. Und dann gibt es noch dem einen oder anderen, sage ich, brauche nicht mal eine Review, passt. Und dann bin ich bei meinem Thema, die Dinge sichtbar und besprechbar machen.
Ja.
Also, es scheint ja im Raum zu sein. Warum glauben wir in Unternehmen noch, dass es da keine Relevanz hat? Und wenn du genau hinguckst, glaube ich für mich, es hat eine Relevanz. Es ist nur ein Tabu, wie du schon sagtest.
Ja.
Noch. Es ist noch mit Ängsten behaftet, sich damit zu zeigen und so. Deswegen fand ich deinen Begriff, wie hast du gesagt, Invulnerabilität?
Genau. So, das war ja dieser schreckliche Begriff in den Anfangszeiten. Da gab es die Bielefelder Invulnerabilitätsstudien, also Unverwundbarkeit, Unverletzlichkeit. Mhm. Man hat Gott sei Dank ziemlich schnell festgestellt, dass das Lebewesen Mensch nicht unverwundbar und unverletzlich ist, sondern dass es möglicherweise darum geht, wie kann ich mit den Verwundungen und Verletzungen des Lebens immer wieder weiterleben, vielleicht sogar wachsen. Mhm. Wobei, während ich den Begriff des Wachstums verwende, ich immer wieder an den Impuls vom Pater Anselm Grün denken darf. Ja. Sprecht doch nicht immer von Wachstum, sprecht doch mal von Wandlung. Ja, weil dieses Wachstum hat bei uns halt dieses schneller, höher, weiter immer mit drin, dieses Ungeduldige und dieses immer nach vorn. Und nennen wir es doch mal Wandlung.
Ja. Ich habe in der Regel auch immer noch eine zweite Frage. Die ist nämlich dann das nach dem Warum. Also warum bewegt dich dieses Thema? Wie bist du vor 30 Jahren auf dieses Thema gekommen für dich?
Ich glaube, da gibt es keinen bestimmten Grund. Aus meiner eigenen Geschichte würde ich so, das sind meine Interpretationen, ich würde sagen, ich habe schon immer mehr gesehen, gefühlt, als die Norm gesehen gefühlt hat. Und ich habe mich in diesem etwas mehr sehen und fühlen oft nicht verstanden und eben empathisch begleitet gefühlt, sondern eher so Reaktionen wie, das ist jetzt aber nicht normal, jetzt wär doch mal normal. Und da ging's mal wie dir, wo du sagst, nee, ich möchte ja nicht normal werden, ich möchte natürlich ich sein dürfen. Und natürlich leben. Und dann merkst du in unserer Gesellschaft, dass das schon an Ecken und Kanten stößt, ja. Und jetzt will ich nicht sagen, die Gesellschaft ist jetzt da schuld, dass ich mich in dem Moment so frei und wohl gefühlt habe, wobei das sind ja keine Gefühle, was ich gerade benenne. Mir hat es einfach Angst gemacht, so sein zu dürfen, wie ich natürlicherweise bin. Ja, und mit dieser Angst durfte ich Lösungen für mich finden zu leben, weil du hast natürlich die eine Reaktionsmöglichkeit, okay, dann passe ich mich halt der Norm an. Da hat meine Seele rebelliert, also bis hin zur Erschöpfung, zur Krankheit, weil die Seele sich nicht anpassen und normieren lassen möchte. Und wenn du das eben nicht magst, dann ist halt die Frage, ja, wie gehe ich damit um, dass ich immer wieder mit meiner Angst konfrontiert bin, wenn ich mein eigenes Leben in möglicherweise restriktiven Verhältnissen oder beurteilenden bis verurteilenden Verhältnissen leben möchte. Und seitdem ich mit dem Bewusstsein und so im Leben unterwegs bin, beschäftigt mich das Thema, wie können sich Menschen individuell wohlbefinden, / ihre Gesundheit beeinflussen. Und da tauche ich immer wieder ein in die vier Bereiche. Mhm. Es hat was mit Biologie zu tun, mit unserem Körper. Es hat mit Psychologie und Psyche, mit unseren Gefühlen, Glaubenssätzen, Lebenserfahrungen zu tun. Es hat was mit unseren sozialen Beziehungen zu tun, die ja zum einen kraftraubend, zum anderen auch unglaublich kraftspendend sein können. Und es hat was mit einer Sinnhaftigkeit im Leben zu tun, Schrägstrich Spiritualität, also mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Werten, mit unseren Träumen, Glaube, Hoffnung und all dem. Und wenn man diese vier Aspekte als natürliches, gegebenes Menschsein betrachtet, dann frage ich mich schon, mit wie vielen Aspekten wir uns in unserer Gesellschaft überhaupt beschäftigen.
Was ich von dir gehört habe, ist, dass du für dich selber in deinem Leben auch durch diese Herausforderung und Krise gegangen bist, wie es sich für dich anfühlt, wenn du nicht du authentisch bist, sondern guckst, wie du dich anpasst, dass es dann, dass das dich letztlich krank macht.
Also ich bin mit 45 Jahren, ich bin jetzt heute 57, mit 45 Jahren an einem Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, dass ich offensichtlich bestimmte Wesensanteile immer noch nicht lebe. Und das Leben hat mir dann eine Situation geschenkt, wo ich beruflich eigentlich in Anführungsstrichen an dem Punkt war, wo von außen betrachtet und die Norm wahrscheinlich gesagt hätte, naja, aber jetzt bist doch glücklich, jetzt bist doch zufrieden, jetzt hast doch erreicht, was du dir immer vorgestellt hast und gewünscht hast. Und dann kam dieser Sinnhaftigkeitsreifen. Ich spreche immer von vier Reifen an dem Wagen, ne? Vier Reifen an dem Wagen. Verstehe. Dann kam der ins Leben und hat gesagt, Wolfgang, jetzt zeige ich dir noch deine Werte, dein Wertegerüst. Und bin dann sehr stark mit meinem Wertegerüst konfrontiert worden, was für mich zu der Entscheidung geführt hat, wenn ich mir treu sein will und weiterhin in den Spiegel schauen möchte, dann darf ich die Verhältnisse verlassen. Also just an dem Punkt, wo ich genau da war, wo vielleicht das Ego, meine Vorstellung, mein Wille, mein Minderwertigkeitskomplex sich hinentwickeln wollte, hat das Leben gesagt, und jetzt zeige ich dir nochmal eine neue Dimension. Und ich glaube, dass die Erkrankung im Raum gestanden wäre, wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre.
Und hast du das in dem Moment für dich mitbekommen oder war das denn deine Intuition? Also ich habe mich gerade so gefragt, ja, wie kriege ich diesen Shift hin? Ne? Also
es ist, der Verstand kann es gar nicht greifen.
Nicht, ja.
Das ist so ein Bauchgefühl, das ist so eine Intuition, das ist so ein Seelenaufschrei, der dir die Frage stellt, love it, change it or leave it. Also lieben konnte ich es unter den Bedingungen dann nicht mehr.
Ja.
Zu verändern war es auch nicht mehr. Ich habe mir mit allen möglichen Veränderungsmöglichkeiten natürlich in mir, ja, die Verhältnisse lassen sich oft schwer bis gar nicht verändern. Du kannst ja aber die Innenverhältnisse und wie du das Ganze wahrnimmst und wie du fühlst, immer noch beeinflussen. Aber ich war dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, auch das gelingt mir nicht mehr, das Change it. Also bleibt nur noch das Leave it. Ja. Und wenn ich geblieben wäre in diesen Verhältnissen, wäre die Krankheit im Raum gestanden.
Ja. Ja, also, dass du dann darüber krank wirst.
Ja.
Ja. Also das eine ist, dass du quasi für dich gemerkt hast, in der Situation, in der du warst, wo man normativ sagen würde, ist doch alles paletti, alles super, Ziel erreicht, enjoy, genieß. Und gleichzeitig hast du körperlich gemerkt, irgendwie passt es nicht. Also ich bin unglücklich, fühle mich nicht gut, fühle mich nicht wohl. Und wenn ich jetzt hier bleibe, werde ich krank. Und gleichzeitig gab es dann das Natürliche, sag ich mal, wo du für dich gemerkt hast, es gibt was anderes, die Sinnkrise, die Sinnfrage, wo es mich hinzieht.
Ja.
Und für mich hört sich, wenn ich jetzt höre, im Grunde gab es keine andere Option, als jetzt diesen Weg zu gehen, um quasi gesund zu bleiben.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, macht das nicht noch andere Gefühle? Also ist das nicht auch aufregend oder beängstigend zu sagen, das kenne ich, das ist gewohnt, das gibt mir Sicherheit, auch wenn es mich krank macht. Und jetzt springe ich mal da raus und wir sehen mal, wo ich lande. So.
Du hast es wunderbar geschildert. Ich sag's mal etwas rotzfrecher. Ich sage immer, Wolfgang Roth tritt da etwas rotzfrech auf. Ja. Meine Windel war gestrichen voll. Also mit 45 Entscheidungen zu treffen, jetzt aus den sicherheitsspendenden Verhältnissen, die dir zum Monatsende den Kühlschrank gut füllen, in die Freiberuflichkeit und Selbstständigkeit zu gehen, hat ja mehrere Aspekte. Also zum einen, kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt wirklich in der Form? Ist es tragfähig, diese Selbstständigkeit? Und wenn du aus deiner eigenen Bewertung und den Gefühlen rausgehst in die Umwelt, ja, selbstverständlich die Frage, wie sehen das jetzt die anderen? Wie beurteilen, verurteilen oder schließen die mich dann aus dem Verbund, weil sie sagen, naja, der war noch nie normal, aber jetzt hat er uns bewiesen, dass er komplett daneben ist, ja.
Ich find's witzig, dass du gerade darüber lachst.
Heute kann ich drüber
Ja,
lachen.
ja.
Vor 11 Jahren hätte ich nicht drüber lachen können.
Das war dann vor 11 Jahren 1000 Tote sterben
Ja,
wahrscheinlich.
ja.
Keine Ahnung haben, wo es hingeht, aber nur merken, das scheint der richtige Weg zu sein, auch wenn ich nur nicht weiß, wo es landet.
Der Begriff 1000 Tote sterben kommt dem sehr nahe, ja.
Ja. Das kommt mir noch, ja. Das Ego ist gechallenged und darf sich tausendmal verabschieden. Also,
Ja, das Ego hätte zufrieden sein können. Schau mal her, du hast da dein Ziel erreicht, ja. Ja, die Ego-Ziele. Ja. Und da hat sich für mich gezeigt, dass erfolgreich sein was ganz anderes ist als das materielle erfolgreich sein. Ja. Für mich definiert sich Erfolg mittlerweile eher über, ich lebe mein Leben oder das Leben, das für mich so in etwa von meiner Natürlichkeit, von meinem Wesen her bestimmt ist. Natürlich nicht komplett vorbestimmt, ja, aber da ist ja irgendwo so eine Richtung dabei. Ich verwende oft so diese entdecke deine Gabe, um sie als Aufgabe in Hingabe zu leben. Und wenn das gelingt, das wäre für mich erfolgreiches Leben. Und ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass Geld keine Rolle spielt. Ja, also ich bin aus der Freiberuflichkeit zwischenzeitlich wieder in die Festanstellung gegangen, weil finanzielles eben doch eine Rolle spielt. Ja, und wir das nicht verleugnen können. Also wir leben nicht in paradiesischen Verhältnissen, wir leben in irdischen Verhältnissen.
Das sind die Rahmenbedingungen in unseren
Richtig.
Strukturen.
Richtig. Und gleichzeitig dürfen wir so einen Ausgleich zwischen Himmel und Erde, zwischen irdisch und dem, was wir da träumen und welche Gabe wir haben, die wir so viel Menschen, die du fragst, was würdest du morgen tun, wenn da Geldkoffer steht und du brauchst dir nie mehr über Geld Gedanken machen? Welch spannende Berufungen, ich spreche nicht von Berufen, welch spannende Berufungen Menschen da äußern.
Ja, glaube ich. Ich hatte gerade eine Resonanz, ich versuche sie wieder zu finden. Das war nach dem, also ein bisschen umformuliert nach dem Motto, was würde ich machen, wenn ich nicht meinen 9-to-5-Job machen müsste? Und warum bleibe ich in meinem 9-to-5-Job und mache nicht das, was ich Friedhof Bergmann-like wirklich, wirklich machen wollen würde? Und dann sind wir wieder an dem Punkt von wegen, was passiert, wenn ich da drin bleibe? Und ja, anscheinend gibt es ja Statistiken, wo so, dass 50% der Menschen irgendwie dann unglücklich sind oder auch krank werden oder auch ihre Probleme kriegen, wie du es im Einstieg erwähnt hattest.
Jetzt wird es ein bisschen gemein. Also wer jetzt zuhört, mag das wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht hören und da kommt Widerstand. Es gibt ganz viele Menschen, die die Frage, was möchtest du denn wirklich, wirklich machen, gar nicht beantworten können. Ja? Und ich spreche jetzt nicht über die, die bereits für sich gefunden haben, was sie wirklich, wirklich machen können und sich noch mit der Frage befassen, aber wie kann ich irdisch davon mein Geld verdienen und leben und den Kühlschrank befüllen? Nein, ich spreche von denen, die auf die Frage, was sind denn deine Bedürfnisse, was sind deine Träume, was sind deine Werte im Leben, die du leben möchtest, die Fragen noch nicht beantworten können.
Ja, die wissen das nicht, weil das Normale ist das, was normal ist. Ne?
Ja. Warum fangen wir nicht in Kindergarten, Schule, Ausbildungsbetrieb, Hochschulen damit an, uns diese Frage immer wieder zu stellen, wer bin ich und was will ich in diesem Leben? Wir hätten, da bin ich felsenfest davon überzeugt, eine wesentliche gesündere Gesellschaft und ein wesentlich gesünderes Leben und Zusammenleben.
Ja, da kann ich mitgehen, kann ich nachvollziehen.
Warum tun wir das nicht? Und Gerald Hüther äußert sich ja diesbezüglich sehr klar. Der sagt, ich bin nicht überzeugt, dass das an jeder Stelle in der Gesellschaft gewünscht ist, dass Menschen sehr selbstbewusst und selbstvertraut ihr eigenes Leben leben. Ja.
Ich habe gerade so gedacht, du hast ja Gabe gesprochen, ich rede oft so von seine Talente entdecken. Mhm. Und wenn ich mir meiner Talente bewusst bin, kann ich daraus halt Stärken machen. Mhm. Und so wie ich den Empathieschenker mache, habe ich mir dann überlegt, wie kann ich es gesellschaftlich einbringen, weil mir das in dem Moment wichtig war. Und ich glaube, wenn das mehr Menschen machen würden, so, dass dann tatsächlich was anderes entstehen würde, das macht es auch sozial dynamisch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, weil man ein bisschen mehr miteinander reden möchte, muss, wie man sich da gegenseitig einbringen möchte. Und dann gibt es natürlich auch den Ansatz, aber ich glaube, da passiert ja auch ganz schön was mit, da braucht man ja nur diese Generation Z und so weiter sich anschauen, diese ganzen Posts und Diskussionen, die es da so gibt, nach dem Motto, es war mal so, dass die Unternehmen geguckt haben, welche Talente hast du und wie können wir sie nutzen? Und mittlerweile ist es so, ich werde mir meiner Talente bewusst und kannst du mir ermöglichen, dass ich sie in Wirkung bringen kann. Ne?
Du sprichst da nochmal mit den Generationen einen ganz spannenden Aspekt an. Das durfte ich vor kurzem selber erst lernen. Da habe ich in einem Vortrag über Midlife Crisis gesprochen. Und dann meldet sich so eine junge Dame und sagt, Herr Roth, Sie wissen, dass es mittlerweile auch die Quarterlife Crisis gibt. Ne? Und ich stelle das in Coaching und Therapie immer häufiger fest, wenn wirklich sehr junge Menschen noch kommen, die genau mit dieser spirituellen Frage, wer bin ich, was will ich, schon sehr, sehr intensiv befasst sind. Mhm. Ja, erklären könnte ich es mir so, dass sie in ihrer Erziehung einfach schon offener und freier was erlebt haben, als dieses an mancher Stelle früher vorhandene, naja, normal ist, du gehst jetzt in irgendeinem Betrieb und da schaust halt, dass bis zur Rente arbeitest. Mhm. Ja. Ich meine, unsere Generation hat festgestellt, dass es das Modell schon gar nicht mehr gibt. Mein Vater durfte es noch erleben. Der war wirklich von der Ausbildung bis zur Rente in einem Unternehmen. Unsere Generation hat es schon gar nicht mehr miterlebt und ich glaube, für die nachfolgenden Generationen ist es fast utopisch, sowas noch zu erleben. Mhm.
Magst du hören, wie ich diesen Aspekt erlebe?
Mhm.
Ich würdige immer die Generation, die das so erlebt haben, weil ich glaube, die hat es so gebraucht, damit jüngere Generationen heute quasi den nächsten Schritt da gehen können. Also nach dem Krieg war alles platt und dann brauchte es irgendwie Prozesse, Standard. Da gab es viel aufzubauen, deswegen konnte die Generation auch den Job machen. Wir merken ja jetzt, dass die Infrastruktur in die Jahre gekommen ist und da Erneuerung braucht. Und es ist aber so, dass nicht alles zerstört ist, sondern wir müssen irgendwie aus dem Bestehenden erneuern. Das braucht andere Strategien. Allein, wie wollen wir Strom haben, ne? Und Wärme ist ja ein aktuelles Thema gerade. Ja. Und dass das der jüngeren Generation ermöglicht, sich früher schon darüber Gedanken zu machen, weil die Basics halt durch die Generation vorher geschaffen wurden. Und dass dadurch dann vielleicht das um ein Viertel nach vorne rückt mit der Krise. Und man, das ist eine natürlich vielleicht, also ich glaube nicht, dass alle aus dieser Generation diesen Luxus haben. Und gleichzeitig ist es eine super Gelegenheit, wenn man 25 schon sich die Gedanken machen kann und dann überlegt, was mache ich damit?
Ja. Natürlich beinhaltet mit dem häufig begleitenden Entwicklungsschmerz. Ne? Also die kommen ja nicht freudig erregt und sagen, ich bin gerade in meiner Sinnkrise und versuche meinen Sinn zu finden, sondern die sitzen wirklich mit 25 dann da und sagen, alle anderen sind jetzt normal, den normalen Weg gegangen. Ich möchte den auch gehen. Das ist aber nur ein Teil, der den gehen möchte. Und der andere sagt, nee, ich möchte meinen eigenen Weg finden.
Ja. Jetzt regst du mich an, eine kleine biografische Geschichte von mir zu erzählen. Ich war ja 12 Jahre bei der Bundeswehr. Und da war ich der Pinguin in der Wüste, würde ich so mal sagen, von meiner Haltung. Und als ich dann in die zivilberufliche Wiedereingliederung ging, wo du Fortbildung machst, um dich um einen guten Start zu kriegen. Ich wusste, ich mache mich selbstständig, weil ich hatte 12 Jahre Hierarchie durch und habe gesagt, keine Lust. Und keine Lust ist noch freundlich ausgedrückt. und habe gesagt, ich wusste eigentlich auch nach 3 Tagen, okay, ich werde nach 12 Jahren selbstständig. Nach der Dienstzeit quasi. Und als ich bei der Sozialberatung war, worauf muss ich denn jetzt achten, wenn ich in den zivilberuflichen Einstieg gehe, und die gesehen habe, was ich machen will und alles gemacht habe, so zur Vorbereitung, sagt sie zu mir, Herr Kremser, ich möchte Sie nicht beleidigen, aber wie haben Sie sich Ihren Freigeist bewahrt? Ne? Und ich so, oh, danke für das Kompliment, das war meine Hauptaufgabe, ich zu bleiben, ja. Weil das ist schon eine Dynamik. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann haben alle gesagt, bist du bekloppt, du unsicher und du musst genau wissen, was du machst. Und ich habe gesagt, ich weiß, wo es mich hinzieht, aber ich weiß noch nicht, wie ich es mache, weil das muss ich jetzt eigentlich im Tun erst lernen, weil ich war 12 Jahre in einer sicheren Behörde sozusagen. Mhm. Und jetzt, ich kenne noch nicht mal den Markt, wo jeder sagen würde, du kennst den Markt nicht und legst los, bist du bekloppt. Ich so, ja, aber wie soll ich es denn anders erfahren, wenn ich den Weg gehen will? Ja. Und aus meiner Sicht kann es sein, dass es super cool ist, dass man dann als Freiberufler viel Geld verdient, früher oder später. Das ist, glaube ich, eher zweitrangig in dem Weg dann, also aus meiner Sicht. Weil das Spannende ist viel mehr, was man alles lernen kann und wo man wie eine Pflanze in der Natur angeregt ist, sich zu entwickeln, damit es weitergeht. Das muss man in so gesetzten Rahmenbedingungen nicht zwangsläufig.
Und jetzt verstehe ich deine Empathie für die Situation, wo du gesagt hast, naja, aber da war doch bestimmt auch genügend Angst mit dabei. Du hast die ja selber erlebt.
Ja, genau. Ja. Deswegen, ich konnte das gut nachvollziehen. Deswegen konnte ich darauf hin zielen. Ich bin den Schritt mit 32 gegangen. Mhm. Und dieses Nichtwissen ist schon krass. Manchmal saß ich gefühlt ziemlich lange, um irgendwie eine Idee zu haben, was der nächste Schritt ist.
Also dieses Nichtwissen hat sich bei mir im Lauf der Jahre dann durch ein Vertrauen ergänzen dürfen, genau, in etwas, ja. Und das hat natürlich mit einem Selbstvertrauen in mein Selbst zu tun, hat für mich persönlich aber auch mit einem Vertrauen in ein höheres Selbst zu tun. Wie immer du das für dich benennen willst, ja. Es gibt Menschen, die glauben da dran und es gibt Menschen, die glauben da nicht dran. Für mich persönlich ist es in den Momenten, wo ich nichts begreifen kann, wo ich nichts mehr verstehen kann, wo ich vielleicht sogar das Vertrauen in mich selbst verliere, schon sehr hilfreich und unterstützend. Ja.
Ja. Ich muss nochmal wieder, indem ich das Vertrauen an mich selbst verliere, unterstützend, hilfreich, so hast du gerade gesagt.
Es gibt ja Momente, wo ich für mich das Vertrauen in mich selber verloren habe. Mhm. In dem Moment, wo ich damals rausgegangen bin und gekündigt habe, da war ja der tiefste Selbstzweifel. Ich war ja in mir in einem Krieg, so, hast du das jetzt richtig gemacht? Bist du wirklich bescheuert? Bist du wirklich nicht normal? Was bringt die Zukunft? Etc. Wo das Selbstvertrauen auf ein Minimum reduziert war. Mhm. Und wenn ich da nicht ich zum einen soziale Unterstützung in diesem Leben gehabt hätte und erfahren hätte und dieses Vertrauen in was Größeres, dass schon das entstehen wird für mich, was für meine Seele Sinn macht und gesund ist, ja. Dann kommt man halt auch mal ins Schwanken und
Das ist ja das, wenn ich da nur diese Gefühle habe, die mich die Angst auslösen, dann ist ja die Ungewissheit da. Ja. Jetzt 11 Jahre später hast du Gewissheit und würdest wahrscheinlich gelassener damit umgehen.
11 Jahre später würde ich sagen, dass dieser Schmerz und dieses nicht mehr vorhandene Selbstvertrauen Raum für was Neues geschaffen hat. Aber vor 11 Jahren hätte ich das nicht hören wollen. Ja, also jeder, der da gesagt hat, du Wolfgang, das macht alles seinen Sinn und mach da mal keinen großen Kopf, du darfst ruhig vertrauen, wäre ich überhaupt nicht offen dafür gewesen.
Ja. Ich habe gerade so das, vielleicht nicht ganz passende Bild, aber irgendwie, dass es so eine Art Geburtsschmerz ist.
Ja, ja.
Im Sinne von, jetzt gehe ich aus dem Normalen raus und beginne mich selbst zu erkennen, indem ich meiner Intuition folge und dass das dann, also, und durch das mich selbst erkennen, werde ich mir selbst bewusst und dadurch, in dem Sinne kam das Bild mit dem Geborensein.
Schönes Bild,
ja. Und dann kann ich mich ja selber beginnen wahrzunehmen und für meine Gesundheit sorgen. Weil das, vorher bin ich ja, nehme ich mich ja nicht wahr, ne?
Und die Begrifflichkeit Schmerz, wie viele Menschen gehen 4-mal die Woche ins Fitnessstudio oder öfter und fügen ihrem Körper ziemlich viel Schmerz zu, damit die Muskeln wachsen, sich entwickeln, die Fitness gestärkt wird. Mhm. Wenn wir das Gleiche mit unserem Psychomuskel, mit unserem Soziomuskel und unserem spirituellen Muskel machen würden und den gleichen Entwicklungsschmerz in Kauf nehmen würden, glaube ich, würden wir uns mehr wohl befinden oder gesünder fühlen.
Also Schmerz im positiven Sinne.
Ja.
Entwicklungsschmerz quasi.
Ja.
Ja. Ja, ja.
Das ist natürlich die Theorie. Wenn ich im nächsten Entwicklungsschmerz bin, mal schauen, wie ich damit umgehe.
Ich habe immer das Bild von einem Kunstflieger, der Loopings fliegt. Ja, du fliegst ein Looping, denkst du im Hochpunkt, huhu, und dann geht's schon wieder abwärts, denkst du, oh mein Gott, gleich klatsche ich auf, hoffentlich kriege ich noch früh genug hochgezogen.
Ja.
Und dann ziehst du hoch und hast noch mehr Schwung und kannst den nächstgrößeren Looping nehmen, ja. Und dann, aber indem du den größeren Looping machst, stürzt du gleich wieder tiefer ab. Ja, ja. Also,
ja.
Klingt wie ein Paradoxon, ist es, ne, aber.
Und ist aus meiner Wahrnehmung und Interpretation halt, du trainierst etwas.
Genau.
Du gewöhnst dich an eine ungewohnte Situation, ja, und sie wird für dich, wollen wir jetzt den Begriff normaler verwenden oder haben wir da eigentlich eine kleine Aversion dagegen?
Ja, im Grunde wird das, also dieser Entwicklungsschmerz wird normal, wird etwas Natürliches für dich.
Schön, ja.
Es ist natürlich, dass man diesen, also normal ist ja irgendwie immer so, das sind so die definierten Rahmen, wie etwas zu sein hat, glaube ich. Und natürlich ist es sozusagen, also vielleicht ist es normal, keinen Schmerz zu haben, deswegen vermeiden wir ihn und deswegen ist es ein Tabu, weil es ist alles unangenehm. Und es ist in Natur der Sache, dass etwas Entwicklungsschmerz braucht, dass es Ruhe gibt oder wo es mal nicht vorwärts gibt. Ja. Oder wenn ich jetzt an Schlangen und Krebse denke, da reißt auch mal irgendwann die Haut auf, um zu wachsen. Genau. Ja, spannend. Wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde gleich unterwegs.
Ich habe es mir gerade gedacht, na, wir könnten noch ewig weiterreden, ja, uns in alle möglichen Richtungen weiter bewegen. So die Vision, die ich mit dir ja irgendwo in den Raum bringen wollte, war Menschen stärken, Gesundheit fördern. Und vielleicht waren ja sogar für die Zuhörenden ein paar Impulse dabei, die ihnen Information gegeben haben im Sinne von, ja, Wissen wird dann auch zur Macht. Ich bin nicht mehr ohnmächtig, wenn ich mich mal nicht gesund oder nicht wohl befinde, sondern ich habe jetzt Ideen, was ich tun könnte.
Der hat Inspiration. Ja, ich versuche mal zusammenzufassen, was ich von dir gehört habe. Also wir sind ja losgegangen bei Mensch sein und ganzheitlich gesund sein und im weitesten Sinne, dass Arbeit krank machen kann und wenn man aus gegebenen Rahmenbedingungen mutig aussteigt ins Nichtwissen, um zu erkennen, dass dieses Nichtwissen im Grunde der Beginn ist, des sich selbst erkennens und seiner Intuition folgen und dass das uns vor psychischen Krankheiten auch schützen kann. Und dass es da dann mehr gibt als biologische Aspekte, nämlich auch Spiritualität, Soziales und das vierte war?
Biopsychosozial spirituell.
Psyche, genau. Mhm. Ja.
Und dass dieser Weg mit Schmerz verbunden ist.
Genau. Und dass Entwicklungsschmerz, was natürlich ist, ist und kein Schmerz nicht normal. In Bezug auf die Psyche jetzt, denke ich, war es dann eher, ne? Ja. Genau. Ja. Genau. Ja, dann danke ich dir, dass du zu Gast warst heute und würde dir jetzt nochmal, wenn du noch abschließend was sagen möchtest, ein letztes Wort oder so, dir das Wort übergeben.
Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und für die Möglichkeit, mich, mein Selbst, mein Wesen und die Vision darzustellen und dass du das empathisch begleitet hast. Dafür danke ich dir.
Sehr gerne. Das war Episode 28. Menschen stärken, Gesundheit fördern. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte und folge ihm und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.